Hallo Leute, ich bin Ayşe Gül.
Mein Name ist Post Malone.
Und ihr hört eine sehr besondere Folge des Don't Read Theory Podcasts. Denn wie jede andere höchst seriöse Medienproduktion sind auch wir gezwungen, vom deutschen Staat aus in eine Sommerpause zu gehen.
Ich habe die Zeit verbracht, indem ich mit Max ein bisschen B-Ball gespielt habe in Venice Beach.
Und ich habe mir von schönen griechischen Männern Eist Fredo an den Strand bringen lassen.
Wir haben uns aber entschieden, dass wir uns dieser staatlichen Repression nicht fügen wollen. Vor allem nicht dann, wenn ihr, unsere geliebten Hörerinnen und Hörer, darunter leidet. Deswegen machen wir jetzt eine Ausnahme. Etwas, was wir noch nie getan haben, was wir wahrscheinlich nie wieder tun werden. Wir unlocken eine Steady-Exclusive-Folge.
Genau, in den nächsten, keine Ahnung, wie lange wir da sprechen, in der nächsten Stunde findet ihr heraus, warum wir so obsessed mit der Psychoanalyse sind und wie gnadenlos wir mit den Psychoanalyse-Hatern umgehen.
Viel Spaß mit Defending Daddy.
Und wenn euch das auch nicht genug ist, dann schließt ein Steady-Abo ab. Dort findet ihr noch weitere exklusive Folgen von Don't Read Theory und findet auch Zugang zu unserem Discord. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hey Leute, hier ist Ayşe Gül.
Und mein Name ist Warantine.
Und ja, endlich wieder ein neues Don't Read Theory Exclusive. Exclusive for you.
Herzlich willkommen und danke für den Support.
Und wir nehmen heute eine Folge auf die wir uns schon richtig lange vorbereitet haben. Und auch freuen. Weil es ein Thema ist, über das Valentin und ich gleichermaßen enthusiastisch sind und das gibt es nicht häufig. Und zwar hatten wir schon länger eine Folge zur Psychoanalyse geplant, über die Psychoanalyse, welche TheoretikerInnen uns begeistern und warum die Psychoanalyse so wichtig ist für diesen Podcast, aber auch für die Unterhaltung, die Valentin und ich führen. Und in diese Vorbereitung zu diesem Steady Exclusive ist eine Podcast-Folge des Podcasts Das Ding ist reingegrätscht. Das Ding ist ein Podcast von Studio Rot, von den Podcasterinnen Lenzi und Anna. Lenzi ist Soziologin, Anna ist Psychologin. So steht es in der Beschreibung des Podcasts und dort sprechen sie angelehnt an Rollombards Mythen des Alltags, eben Dinge, die uns alltäglich erscheinen, aber die vielleicht etwas verzwickter sind oder auch tiefgründiger sind, verflochtener sind, verwobener sind, als sie uns scheinen. Und genau, am 26. September kam eine Folge zu Daddy raus.
Eine der letzten Folgen auch. Also ich glaube, zwei Folgen später haben sie aufgehört.
Genau, das müsste man auch sagen, der jetzt eingestellte Podcast Das Ding ist. Und in dieser Folge zu Daddy geht es quasi eigentlich um die Sexualisierung der Vaterfigur und es wird so nicht gesagt, aber der Daddy-Fetisch und wenn in heterosexuellen Dynamiken der Mann als Daddy bezeichnet wird und das eine erotische sexuelle Komponente hat und daran
stören sich die beiden extrem und im Laufe des Gesprächs landen sie dann auch bei unserem Daddy, nämlich bei Daddy Freud. Und ja, ich war schockiert, dass sie direkt auf Vater gegangen sind.
Ihr seid auf Vater gegangen.
Ihr Ehrenlosen.
Ihr habt unsere Ehre genommen und als die Türkin, die ich bin, muss ich jetzt die Ehre der Familie wiederherstellen. Also, ich zücke mein Butterfly-Messer. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie das ablief bei uns in der Vorbereitung. Also dieser Chat von Valentin und mir, der ist eigentlich die meiste Zeit sehr ruhig beziehungsweise einseitig. Also Valentin schickt mir irgendwas, worin er so, was er gerade so sieht und er ist so, ich bin so, ja, cool. Und ich schicke Valentin irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Kontroversen und er ist auch immer relativ unimpressed. Dieser Chat ist dann eher wie so eine Sammlung von jedem von uns, was wir irgendwie ja, relevant finden, ist eigentlich so wenig Unterhaltung. Und dann, genau, habe ich auf Instagram gesehen, dass Studio Rot diese Folge beworben hat, und zwar auch explizit mit diesem Verweis auf Freud. Und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt dadurch und habe mir diese Folge angehört. Das war auch die erste Folge vom Das Ding ist Podcast. Und ich war sehr aufgebracht und ich habe diese Folge halt Valentin geschickt und ich meinte so, schau mal, Studio Rot spricht über Freud. Und ich habe Valentin noch nie so leidenschaftlich im Chat erlebt. Und es ist zum ersten seit langer Zeit wieder eine Unterhaltung zwischen uns entstanden.
Ja, es war, ich habe dann gekocht und die Folge gehört. Und ich bin immer wieder an meinen Schreibtisch gerannt, um in mein Notizbuch was zu schreiben. Und das war wirklich, mein Essen wäre auch fast angebrannt, weil ich quasi so gehört habe. Dann habe ich auf Stopp gedrückt, bin ich an meinen Schreibtisch gerannt, habe was aufgeschrieben und bin dann wieder zurück in die Küche gerannt. Und es war ein Drahtseilakt zwischen Dingen ablassen in mein armes kleines Notizbuch und eine leckere Mahlzeit zubereiten. Es gab Tacos.
Genau, in der Folge besprechen halt eben Anna und Lenzi diesen Daddy King und sind sehr ablehnend dem gegenüber. Sie sagen, wir nennen niemanden Daddy. Sie finden es ekelhaft. Sie finden es problematisch und falsch, dass die Vaterrolle so sexualisiert wird und versuchen bei Freud, sie versuchen dazu etwas bei Freud zu finden, aber das versuchen sie ja tatsächlich nicht.
Sie geben Freud fast schon die Schuld daran.
Ja, sie haben in Freud so etwas wie den Schuldigen für den Daddy-Fetisch identifiziert und nehmen das zum Anlass, eine halbstündige, ja, also so darüber zu referieren, warum Freud abzulehnen ist und genau die Konzepte aus der freudschen Psychoanalyse und Theorie. Wir würden jetzt so einige Argumente dieser Folge uns jetzt hier so besprechen.
Ganz am Anfang, was mir sofort aufgestoßen ist, war eben dieses Label als unwissenschaftlich und dass immer wieder quasi Anna als Psychologin, Psychologiestudentin immer wieder darauf verwiesen hat, dass Freud von der allgemeinen herrschenden Lehrmeinung nicht mehr als relevant angesehen wird und dass das einfach so als Argument stehen gelassen wurde. Das hat mich ziemlich fertig gemacht, weil ich so ein bisschen, ja, eine Universität, in der die Psychologie wirklich zugerichtet wird, auf eine Art und Weise, ein Tool, damit die Gesellschaft besser funktioniert, dass sich Individuen anpassen und diese komplett auf die Leistungsgesellschaft zugerichtete Psychologie quasi als Argument zu nehmen, warum irgendetwas nicht gut sei, war ich dann doch irgendwie stark irritiert, dass das irgendwie aus einer linken Perspektive kommt, weil die Philosophie und die Soziologie werden auch immer mehr runtergekürzt und Marx gilt auch als überholt in der Soziologie und das ist auch, glaube ich, kein Argument, das man einfach gelten lassen kann. So, ja, das ist überholt, das brauchen wir uns nicht mehr mit befassen. Und das hat mich sehr verwundert, dass das dann ausgerechnet bei Freud irgendwie so einfach von der Hand ging und so selbstverständlich war, dass, ja, wenn die Wissenschaft das nicht mehr als richtig sieht, dann muss es ja falsch sein, weil die Wissenschaft ist ja neutral und steht ja über den Dingen und hat ja nichts mit der herrschenden Leistungsgesellschaft zu tun, war so ein bisschen, was ich rausgehört habe. Und da war ich schon sehr stark irritiert, wie einfach man sich's da macht.
Genau dieses Affirmative des Psychologiestudiums und der herrschenden Lehrmeinung in der Psychologie hat mich auch sehr gestört, denn was ich von Freundinnen und Freunden kenne, die Psychologie studiert haben oder gerade Ausbildung zu Psychologen und Psychologinnen in der Ausbildung sind, die äußern vor allem die Kritik daran, dass das Psychologiestudium komplett auf Statistik und quantitative Forschung getrimmt ist und dass es eigentlich diese Obsession gibt, Psychologie als so Hard Science zu etablieren, wohingegen die Psychologie ja aus den Geisteswissenschaften eigentlich kommt, auch aus der Philosophie kommt. Also dort sind die Ursprünge wie super viele Wissenschaften, auch Wissenschaften, die heute als, also auch Naturwissenschaften teilweise. Ja, das Witzige ist ja, dass ja Freud selber damit, also Freud hat diesen Einwand der Naturwissenschaftlichkeit sogar selber in die Psychoanalyse reingetragen. Denn Freud war selber sehr doll damit beschäftigt, dass die Psychoanalyse als Naturwissenschaft anerkannt wird. Also Freud war ja auch Arzt, quasi Neurologe, würde man wahrscheinlich heute sagen.
Und halt auch sehr von diesem klassischen Wissenschaftsideal geprägt. Also er hat sich ja sehr krass auch in dieser Tradition gesehen, dieser aufklärerischen Tradition, die dann eben auf die griechische Philosophie bis hin zurückgeht und wirklich so diese Akkumulation von Wissen in einer permanenten Falsifizierung der Methoden. Ich würde ja tatsächlich fast schon sagen, meine Kritik an Freud wäre in manchen Punkten eher, dass er dieses männliche Wissenschaftsideal zu ernst genommen hat, als dass ich ihm genau das vorwerfen würde, dass er nicht wissenschaftlich ist.
Genau, und ich glaube, weil die Psychoanalyse als die Erforschung des Unbewussten, dass da schon mit drin steckt, dass das Unbewusste, ja, wie willst du das erstens nach den Kategorien von ja, positivistischer Wissenschaft erforschen? Ich meine, wir sind beide keine NaturwissenschaftlerInnen oder PsychologInnen, aber das wäre so die eine Frage. Und das andere war, es gab halt schon ein Bewusstsein, dass sich ins Unterbewusste natürlich auch Kultur und Gesellschaft und Ökonomie einschreiben und es mit Form. Und deshalb gibt es eben diesen Zugriff auch auf die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, auf Literatur und Kunst. Und ja, so sehr die Psychoanalyse aus einem konventionellen Psychologiestudium heute verdrängt ist, also deshalb findet man sie dann eher in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften wieder, also viel in der Literaturwissenschaft und eben auch in der Philosophie.
Ja, es ist auch so ein bisschen, also ich musste halt immer wieder bei der Folge an diese Formulierungen von Benjamin, also Walter Benjamin, denken, wenn er von Siegergeschichte geredet hat. Dass nämlich quasi in der Geschichte wird die Geschichte der Sieger geschrieben und das, was eben gegen den Zeitgeist geht, was der kritische Einspruch ist, das bleibt eben links liegen am Rand der Geschichte. Und so ist es, so sehe ich halt auch die Psychoanalyse im akademischen Betrieb. Die Psychoanalyse ist halt auch immer ein Einspruch gegen die gesellschaftliche Zurichtung, weil die Psychoanalyse ja auch dran festhält, dass es ein Leiden an der Gesellschaft gibt. Und man kann mit der Psychoanalyse nicht drum rumkommen zu sagen, dass die Art, wie wir in einer wie die Gesellschaft organisiert ist, Teil des Problems ist und es gibt keine individuellen Lösungen, keine rein individuellen Lösungen. Und diesen Einspruch gegen die Gesellschaft, gegen die Herrschaft, ist natürlich eine Sache, die halt links liegen bleibt in der Erfolgsgeschichte des Kapitalismus und auch eben der leistungsorientierten akademischen Betrieb. Und da war ich halt wirklich dann auch schockiert, dass das so positiv angenommen wurde und wirklich halt irgendwie das Über-Ich, das quasi eigentlich so, wie sich die Gesellschaft in uns eingeschrieben hat und eben das Über-Ich, das von uns verlangt, dass wir verdrängen, dass wir uns zurichten, um halt irgendwie dem gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, dass das nicht kritisch gesehen wurde, sondern wirklich so als gute Sache gesehen wird, dass es wirklich so, ja, fast schon der Triumph des Über-Ichs propagiert wurde in dieser Folge und so eine aktive Verdrängung verlangt wurde und wirklich so das herrschaftskritische Element der Psychoanalyse so abgeschmettert wurde.
Es ist ja interessant, dass also in der Folge möchten halt eben Anna und Lenzi diesem Daddy-Komplex, dieser sexualisierten Ansprache an Männer auf den Grund gehen und tun das aber eigentlich gar nicht. Sie sagen einfach nur so, wir finden das ekelhaft, wir finden das falsch und jeder, der das macht, der kann uns den Buckel runterrutschen. Und das ist halt eine Form eben der, also da steckt eine aktive Verdrängung hinter, nämlich in dieser Folge wird unterschlagen, dass es eine sehr aktive Literatur- und Kunstproduktion von Frauen gibt, die diesen Daddy-Kink produziert und nach ihm den herbeifantasiert und sich den wünscht. Also ich meine, Twilight ist das beste Beispiel dafür, aber es gibt noch 50 Shades of Grey und das wird halt einfach gar nicht besprochen in dieser Folge. Ich glaube, nämlich unbewusst, also ich glaube, und das passiert unbewusst, das passiert nicht bewusst und ich glaube, das passiert, weil sie so doll nicht die Schuld bei den Frauen suchen möchten für irgendwie die Sexualisierung und Erotisierung von Machtbeziehungen, weil das häufig, also in verkürzter Form, dazu führt, dass Frauen schuld dran sind an Dominanzbeziehungen oder dass Frauen das ja insgeheim eigentlich wollen würden. Und aus dieser Angst heraus, in dieses Gefilde zu kommen, wird es einfach komplett verdrängt. Und die Schuld, quote unquote, wird dann allein bei Männern gesucht, nämlich einmal bei Freud und eben bei angeblich Männern, die das halt wollen, als Daddy angesprochen zu werden.
Ja, es ist da ja auch wirklich so eine krasse Vereinfachung, indem man wirklich halt so gesellschaftliche Machtmechanismen, die dann ja sich auch in dem Individuum niederschlagen und die das Individuum ja auch mit Lust besetzt irgendwann. Weil das ist ja eben der Punkt, wenn du als Frau im Patriarchat aufwachst oder aufwächst, du kommst ja aus diesem Patriarchat nicht so einfach raus. Und eine Strategie, damit umzugehen, ist halt eben Elemente dieses Patriarchats irgendwie lustvoll zu besetzen. Und halt eben auch da diese Ambivalenz auch so ein bisschen wahrzunehmen und zu sagen, so okay, es gibt dann den Bereich der Fantasie, wo man irgendwie in einer Fantasie etwas auslebt und ein Ventil findet. All diese Aspekte können nicht in ihrer Ambivalenz gesehen werden. Und ich musste da wirklich immer wieder an das ContraPoints-Video über Twilight denken, wo Natalie eben immer wieder meinte, das Problem ist, die Leute lesen die Dinge literally. Also sie so Wort für Wort, anstatt dass sie psychologisch sehen. Sie sind der Meinung, wenn eine Fantasie existiert, dann wollen die Leute das eins zu eins, anstatt die Fantasie als ein Ventil zu sehen, um sich etwas zu gestatten, was man eigentlich nicht will. Das heißt, wenn man beim Sex Daddy sagt, ist das eigentlich der Grund, man macht das, um nicht Sex mit seinem Vater haben zu müssen, aber trotzdem irgendwie diese sexuelle Entspannung ausleben zu können. Und diesen Unterschied, der muss halt verdrängt werden, weil es darf nicht sein, was nicht sein soll.
Ja, aber auch du, Valentin, verstehst eine Sache nicht. Wenn man fantasiert, Daddy zu sagen, es geht nicht um den Daddy. Es geht um die Antwort des Daddys. Und zwar, good girl. Good girl. You were a really good girl. Oder eben, bad girl. Und on that note, good steady Hörerin. You've been really, really good. Ihr seid sehr brav. Und ja, das bereitet mir sehr viel Freude. aber ihr seid auch bad, weil ihr schreibt nicht genug in den Discord. Und ja, also es steckt halt ein Element einer, nicht nur einer Herrschaftsbeziehung, sondern auch einer Anerkennungsbeziehung darin. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Zeugnisse von Frauen, die in sadomasochistischen Verhältnissen, also aus denen heraus schreiben, für die diese Art von sexueller Spielerei, die das als Befreiung für sich, also dieses als eine, nicht als eine gesellschaftliche Befreiung, aber als ein befreiendes Gefühl, als ein Gefühl, richtig zu sein, das Gefühl, einen Ort gefunden zu haben in der Welt oder in der Sexualität. Und das geht ja nicht darum, wie man, also ob ich das jetzt richtig oder falsch finde, aber das, wenn Frauen das halt so berichten, dann gerade als Feministin möchte ich mich halt damit auseinandernehmen und das auch ernst nehmen. Und ich habe das Gefühl, in dieser Folge scheint es so, als ob vor allem von Lenzi so gesagt wird, als ob das so eine Idee ist, die in Frauen eingepflanzt wird und man dann irgendwie so überzeugt davon ist, dass man das möchte. Und selbst wenn das so ist, also selbst wenn du davon ausgehst, wovon ich nicht ausgehe, also ich denke nicht, dass jemand kommt und sagt, du möchtest dominiert werden oder Frauen möchten dominiert werden, sondern es ist eine komplizierte Verwebung von Herrschaft und Anerkennung. Aber selbst wenn du davon ausgehst, musst du das ja erstmal nachvollziehen möchten, wie das halt passiert. Und das geschieht in dieser Folge nicht. Und dadurch bleibt es einfach nur auf so dieser State total oberflächlich. Es ist nur ein Moralismus.
Und genau diesen Moralismus finde ich halt wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn man halt auch die Geschichte der Psychoanalyse eben anguckt, weil sie landen dann halt eben wirklich dabei zu sagen, dass halt eben die Art und Weise, wie Freud Kinder sexualisiert, wäre abstoßend, dass es zu versext wäre und dass Sex in der Nähe von Kinderentwicklung gar nichts zu suchen hat und halt wirklich komplett ignoriert wird, dass Sexualität etwas ist, was entsteht im Laufe der Entwicklung und dementsprechend auch von Anfang an auch irgendwas in dem Menschen sein muss, aus dem heraus dann diese spätere genitale Sexualität entstehen kann und das nicht einfach vom Himmel fällt, dass man irgendwann geschlechtsreif ist, wie es in der herrschenden Psychologie heißt und dann hat man halt eine Sexualität, sondern es ist halt eben eine Entwicklung und genau dieses ja, dieser Vorwurf, dass Freud dann halt wirklich irgendwie die Kinder versexualisiert, das ist halt Nazi-Shit. Also das waren halt genau die Vorwürfe, mit denen halt irgendwie damals die Bücher verbrannt wurden von Freud. Ich habe das Zitat auch rausgesucht. Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Sigmund Freud. Das waren die Worte, mit denen die Bücher von Freud verbrannt worden sind. Und es ist ein ähnlicher Moralismus, der dahinter liegt. Es darf eben nicht sein, dass die unschuldigen Kinder bereits eine Sexualität haben. Und dementsprechend muss man den Messenger shooten.
Ja, und wenn man halt eben zum Beispiel Freuds Thesen, Sexualtheorien liest, die drei Aufsätze, dann also wird klar, wie er auch darüber spricht. Er spricht nicht, dass Kinder irgendeine Form von, also es ist autoerotisch, es ist komplett auf sich selbst zentriert und das ist noch nicht mit Objekten, also diese Form von Lust ist nicht mit Objekten besetzt. Die denken eben nicht, die Kinder denken eben nicht an die Mutter oder den Vater oder irgendwen dabei. Und letztendlich hat Freud die Heterosexualität problematisiert. Also der hat sich halt gefragt, aus seiner klinischen Praxis heraus, wo eben super viele Leute waren, die an Neurosen gelitten haben, die sich auch viel um Sexualität gedreht haben. Ja, wie kann das halt sein, dass Heterosexualität so etwas Fragiles ist und eigentlich nie richtig so funktioniert, wie alle annehmen, dass es funktionieren sollte? Und ist dieser Entwicklung halt nachgegangen und hat aber nicht dafür. Und ich glaube, da kommen wir halt zu diesem einen Punkt, der eben auch in diesem Podcast gesagt wird, nämlich, dass Freud Täter schützen würde. Es ist wirklich ein heftiger Vorwurf. Also letztendlich, also it's giving Pizzagate und Epstein. Also dass halt irgendwie die Psychoanalyse und Freud, also dass das irgendwie fast nur so eine, dass der einzige Grund dieser Theorie war, Missbrauch zu begehen an Wehrlosen, sei es an PatientInnen oder an Kindern. Und also ich finde das wirklich, das muss man schon auch mal so sagen, wenn solche Vorwürfe in den Raum gestellt werden, dann müssen die schon auch irgendwie mit mehr, da müssen schon mehr gegeben werden, als in dieser Podcast-Folge gegeben wurde. Aber um es so konkret zu benennen, was Freud gemacht hat, ist, er hatte zu Beginn die Verführungstheorie eben aus den Sitzungen mit seinen Patientinnen heraus, ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass es einen massiven Missbrauch geben muss in den Familien und im Aufwachsen dieser Kinder, in den familiären Strukturen. Und dass diese Hysterien und Neurosen und das, was die Patienten in den Sitzungen äußern, dass die halt auf quasi wahren Begebenheiten beruhen müssen. Und hat diese Verführungstheorie dann aber einige Jahre später zurückgezogen. Und ist dann zu dem Entschluss gekommen, nein, das ist einfach ein verfehlter Ablösungsprozess und Subjektivierungsprozess, der sich dann in diesen Fantasien, in diesen kompensiert. Und das ist das, was Freud vorgeworfen wird. Also das wäre die konkrete konstruktive Kritik, auch die feministische Kritik. Und die Verwerfung der Verführungstheorie, also die Verwerfung, dass reale Gewalt in den Leben der Patientin dazu geführt hat, dass psychisches Leid entsteht, diese Verwerfung konnte denn die Psychoanalyse im weiteren Laufe überhaupt erst zum Herrschaftsinstrument machen. Denn, da hat der Podcast natürlich recht, aber das würde sowieso niemand unterschlagen, die irgendwie sich mit psychoanalytischer Theorie befasst. Die Psychoanalyse wurde natürlich auch benutzt und wird benutzt zur Zurichtung von Menschen. Und einer der prominentesten Vertreter der Psychoanalyse ist Jordan Peterson, der Men's Rights Activist und Alt-Right, der Thinker und Psychologe der Alt-Right.
Daddy, darf ich die Antisemitismuskeule rausholen? Weil das ist nämlich der Punkt, es gibt eine legitime Kritik, aber um eine legitime Kritik an Freud leisten zu können, muss man sich halt auch reinbegeben und auch wirklich halt auch bereit sein, eben anzuerkennen, wie es ja in der Tradition der feministischen Psychoanalyse passiert. Also die feministische Psychoanalyse behandelt Freud ja nicht irgendwie nett, sondern sie behandelt Freud als den Macker und Sexisten, der er halt auch ist, aber sie arbeitet halt eben raus, wo die Punkte waren, an dem halt eben ein männliches Bild von Freud oder eine männliche Vorstellung von Freud dann irgendwie seiner Theorie geschadet haben. Und sie verwirft eben nicht die gesamte Theorie. Und wenn man halt eben diese gesamte Theorie verwirft und so als Freud als den Schuldigen macht, dann hat das halt diesen Topoi von der Jude als Zerstörer der Sitten und Ordnung. Und das schwingt halt einfach mit. Und ich halte es halt für wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn man über die Psychoanalyse so raunt und so wirklich so oberflächlich redet, dass damit halt auch einfach eine ganz lange Geschichte von antisemitischen Topoi über die Psychoanalyse mitschwingen und man dementsprechend halt die Kritik eigentlich in ihr Gegenteil verkehrt. Weil die Kritik müsste nämlich eben rausarbeiten, wo genau die Momente passieren, an denen Freud halt eben männliche Herrschaft festigt. Und die Kritik ist wichtig und richtig und die sollte man auch treiben, aber die kann man halt nur treiben, wenn man halt überhaupt einen Text von Freud sich angeguckt hat, weil das war eben auch, in der Folge wurde als Quelle ein YouTube-Video über Freud verlinkt und das war dann irgendwie die ganze Quelle und damit hat man dann irgendwie ein Werk, das irgendwie in den gesammelten Werken auf 30 Bände verteilt ist, erledigt.
Ja, und ich glaube, da geht es halt nicht darum zu sagen, der Das Ding Podcast und Anna und Lenzi hätten kein Recht, über Freud zu sprechen, because they did not read Freud. Aber es kommt ja eben darauf an, welche Aussagen möchtest du treffen auf der Basis deiner Auseinandersetzung. Und die Diffamierungen waren schon heftig von dem, was dann halt an substanzieller Kritik geliefert wurde oder Auseinandersetzung. Und letztendlich muss ich sagen, ich habe zur Vorbereitung 2 Folgen vom Y-Theory-Podcast gehört, das ist einer meiner Lieblingspodcasts, aber total passenderweise hat ein Discord-User, warte, ich muss jetzt mal kurz den Namen raussuchen, weil I wanna give credit where credit is due.
Extimer Kern.
Ja, Extimer Kern hat zufälligerweise, als ob Discord-User Extimer Kern wusste, dass wir diese Folge aufnehmen werden heute, die passende Y-Theory-Folge zu dem Thema Freud-Kritik geshared. Und ihr solltet auf jeden Fall diese beiden Folgen, sie nennen sich witzigerweise Defending Freud. Und für uns stand der Name Defending Daddy für diese Folge schon richtig lange fest. Da musste ich so sehr lachen. Genius Minds Think Alike, oder wie nennt man das? Und in dieser Folge zu Defending Freud sagen sie eben, dass dieses quote-unquote Freud-Bashing oder Freud ist ein Sexist oder Freud ist ein Rassist und deshalb lesen wir den nicht, auch aus dieser Verunsicherung herauskommt, krass, ich müsste vielleicht Freud lesen oder eigentlich müssen wir super, super, super viel lesen, um an diesen Unterhaltungen, um Kritik üben zu können, aber das kann ja kein normaler Mensch leisten. Und um quasi so eine Moral, also so eine Abhilfe zu schaffen von dieser Überforderung und auch dieser Unschlüssigkeit, vielleicht, was man halt letztendlich lesen soll, heißt es dann, nee, das und das lese ich nicht, weil. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil, den wir für diese Psychoanalyse-Folge mal geplant haben, nämlich warum ist diese Theorie so wichtig für Valentin und mich und für diesen Podcast. Aber den will ich eigentlich noch voranstellen. Eigentlich hat uns dieser Das Ding ist Podcast was viel Besseres ermöglicht, denn letztendlich finde ich es immer auch gut, über die Kritik an der Theorie, an die Theorie heranzugehen. Das hat voll den Wert. Also, thanks for that.
Das merke ich halt auch. Ich habe ja mehrere so Psychoanalyse- oder Ethnopsychoanalyse-Seminare an der Uni gegeben. Und die Seminare waren immer die besten, wenn es Studierende gab, die sich halt legit von Freud getriggert haben lassen, die dann halt dann wirklich halt so permanent gegen Freud geschossen haben und mich halt tatsächlich in diese Position gebracht haben, immer wieder so Freud zu verteidigen. Und ich hatte das Gefühl, diese Seminare haben für alle am besten funktioniert, weil quasi die Leute gemerkt haben, so okay, es ist ein konflikthafter Gegenstand. Es ist halt nicht einfach nur so, der Dozent erzählt irgendwas, sondern es ist die ganze Zeit so ein Austausch. Und am Ende habe ich dann auch immer den Studierenden, die Freud kritisiert haben, natürlich sehr viel zugestimmt. Es ist natürlich eine koloniale Sprache, wenn Freud irgendwie Primitive verwendet, irgendwie so Nonchalance. Gleichzeitig konnten die Studierenden auch immer so sehen, so ja, okay, ich verstehe, aber warum dieser komische Typ da trotzdem irgendwie will, dass wir Freud lesen. Das fand ich auch immer so eine sehr schöne und sehr fruchtbare Sache. Also streiten ist gut.
Ja, was war deine erste Berührung, deine erste Begegnung mit der Psychoanalyse?
Boah, meine erste wirklich meine erste Berührung war halt irgendwann, dass halt Psychoanalyse zu so Frankfurter Schule dazugehört hat. Dementsprechend kann ich das gar nicht so genau sagen, sondern es war so ganz schleichend. Aber meine erste intensive Sache war, als ich in London war, Liebeskummer hatte und für ein Seminar das Unbehagen in der Kultur von Freud lesen musste und halt alles Sinn gemacht hat. So, ich habe wirklich halt irgendwie so das Gefühl gehabt, meine Einsamkeit, meine Verlorenheit in dieser großen, kalten Stadt verstehen zu können, weil ich das Unbehagen in der Kultur gelesen habe und eben gerade auch irgendwie diesen Lebenstrieb, Aggressionstrieb, meine eigene Depression, meine manischen Phasen, meine Ex-Beziehungen, all diese Sachen haben so Sinn ergeben und ließen sich irgendwie mit dieser, ja, so nachvollziehen. Was war dein erster Kontakt?
Ich weiß es noch ganz genau, und zwar im Deutschleistungskurs haben wir, das war gar nicht im Curriculum, aber meine großartige Deutschlehrerin damals hat uns Arthur Schnitzlers, nicht die Traumnovelle, sondern Leutnant Gustl haben wir gelesen. Arthur Schnitzlers Leutnant Gustl, und danach habe ich auch noch Arthur Schnitzlers Traumnovelle gelesen. Und das war, das war dieses direkte Schockverliebtsein in ein Stück Literatur. Und ich habe dann erst Jahre später quasi, hat das dann Sinn gemacht, dass Arthur Schnitzler mit diesem Stream of Consciousness und dieses psychoanalytische, also die Theorie ergänzt hat, um diesen literarischen Aspekt, und die halt zeitgleich produziert haben in Wien. Das war das erste Mal sehr unbewusst. Also da hatte ich noch keine Ahnung und keinen Begriff von Psychoanalyse. Und die erste Begegnung mit psychoanalytischer Theorie as such war dann mit Jessica Benjamin. Und zwar, das war wirklich ein Verliebtsein auf den ersten Blick. Ich war, and the love is giving. We are in a happy marriage.
Ich glaube auch, alle Hörer und HörerInnen werden das auch mittlerweile schon mitbekommen haben.
Alle meine Freunde, also es ist wirklich, und ich habe Jessica Benjamin gelesen zu einem Zeitpunkt. Also wie bin ich zu Jessica Benjamin gekommen, ist auch interessant. Ich habe das Buch über Incels von Veronika Kracher gelesen. Und in einer Fußnote ging es um die Fantasie von Incels, dass Frauen unterwürfig sind angeblich. Und in einer Fußnote, und I'm a big fan of reading footnotes, will ich auch nochmal kurz so sagen. Und in der Fußnote stand dann eben, ja, die Frage, warum Frauen ihre eigene Beherrschung erotisieren, ist quasi eine gesonderte, und dazu kann man mehr bei Jessica Benjamin lesen. Und dann habe ich Jessica Benjamin gegoogelt und mir ihr Buch Fesseln der Liebe bzw. Bonds of Love bestellt. Und ich habe es zu einem Zeitpunkt gelesen, wo ich sehr frustriert war mit feministischen Diskursen, weil ich das Gefühl hatte, das bewegt sich immer nur in diesen krassen Polen. Bist du Red Femme? Bist du Queer Femme? Bist du Liberal Femme? Bist du, I don't know. Und ich konnte mich da sehr schlecht positionieren. Und dann habe ich Jessica Benjamin gelesen und dieses Werk aus den 80ern. Und es war halt so total, es war halt einfach nicht moralisierend, und diese Streitigkeiten der sogenannten Sex Wars aus den USA eben zwischen sexpositiven Feministinnen und sexnegativen Radikalfeministinnen eben aufgegriffen und wollte halt etwas anderes anbieten der Leserin. Und das, ja, ich bin voll drauf angesprungen. Und in Jessica Benjamins Bonds of Love geht es eben darum, wie erotisierte Herrschaft sich, wieso Frauen erotische Herrschaftsverhältnisse begehren, kritisiert Freuds Ödipus-Komplex und erweitert ihn, aber verwirft ihn nicht. Sie ist Freudianerin und erweitert ihn um eine gescheiterte Identifikation mit der Mutter. Und letztendlich kann man mit Freud und vor allem mit dem Ödipus-Komplex sehr genau Misogynie nachzeichnen. Also genau, wie sich Misogynie in der Subjektivierung des Kindes niederschlägt.
Und ich glaube, damit ist ja auch generell Jessica Benjamin halt dieser Versuch nachzuvollziehen, wie eben auch das Individuum dann auch irgendwie komplizenhaft mit der Herrschaft ist, ohne dem Individuum jetzt die Schuld an der Herrschaft zu geben, aber eben halt nicht zu sagen, so okay, das Individuum ist das passive Objekt, diese Herrschaft passiert einfach mit dem Individuum, sondern das Individuum lebt ja auch in der Herrschaft und das Individuum muss irgendwie auch in seinem Leben diese Herrschaft integrieren und damit hat ja wirklich Jessica Benjamin diese Tradition des linken marxistischen Aufgreifens der Psychoanalyse als Herrschaftskritik, da ist sie ja auch so mittendrin. Weil ja genau das so die Frage ist, die sich da die ganze Zeit immer durchgezogen hat.
Genau, also auch in ihren anderen Werken, zum Beispiel Beyond Doer and Done, es geht hier immer darum, wie man diese Täter-Opfer-Dichotomie, wie wenn man nur in dieser Täter-Opfer-Dichotomie, also dass man die nicht von außen abschaffen kann, sondern in der Psychoanalyse geht es ja sehr darum, wie in der Autorität selber die Mittel verankert sind, sie auszuhebeln. Und das kommt ja auch in der Frankfurter Schule, in der Dialektik der Aufklärung ja auch, ist das ja auch der springende Punkt. Dass es eben nicht ein von außen, also es ist nicht diese Macht und Autorität, die wir natürlich in unserem Erleben häufig außen verankern, irgendwie Schule, Arbeitgeber, der Staat, die Nazis. Aber es ist halt wirklich nicht bestreitbar, dass es in uns selber das ja auch gibt. Und das hat zum Beispiel der Das Ding-Podcast verfehlt, anzusprechen. Und
mein Lieblingsbeispiel für so diese internalisierte Herrschaft ist auch immer, wenn man sich morgens den Wecker stellt. Weil im Endeffekt, ja, man muss arbeiten gehen, weil man Geld verdienen muss und seine Miete zahlen muss. Aber im Endeffekt muss ich bereit sein, diese Herrschaft auch in mir zu haben, dass ich sage, okay, ich stehe auf, wann ich muss, wann es die Gesellschaft von mir verlangt und nicht, wann mein Körper genug Schlaf hat. Weil wenn ich quasi meinem Körper genug Schlaf geben will, dann stelle ich ja keinen Wecker, sondern schlaf einfach, bis ich ausgeschlafen bin. Und das ist ja wirklich so ein konkreter Moment, wo man halt auch selbst diese Herrschaft in seinen Alltag integrieren muss, integriert und auch selbst ja auch irgendwie mitmachen muss, weil wenn man das nicht macht, dann gerät man ja auch unter die Räder. Man muss ja aktiv an der Herrschaft sich beteiligen und aktiv sich selber zurichten, um halt irgendwie mitmachen zu können. Und diesen Aspekt halt irgendwie von Zwang des Mitmachens würde ich halt auch als diesen zentralen Aspekt dann bei der Frankfurter Schule sehen. Und das war halt so meine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse halt sehr krass davon bestimmt war, weil halt eben wirklich die Frankfurter Schule sich, ja, die Marcuse vor allem, aber auch Adorno und Horkheimer, das waren ja klassische Marxisten. Die gingen davon aus, okay, die Ausbeutung nimmt so ungemein zu, irgendwann hält das Proletariat nicht mehr aus und es gibt Revolution. Und dann gab es halt eben die Oktoberrevolution, es gab die Sowjetunion. Und dann gab es auch die Versuche der Revolution 1918 bis 1923 in Deutschland und das ist gescheitert und damit standen ja halt wirklich klassische Marxisten erstmal so da und waren so, okay, irgendwie hat Marx dann doch irgendwie nicht recht, weil irgendwie haben die Proletarier jetzt nicht Revolution gemacht. Und da kommt dann halt eben diese Psychoanalyse wirklich ins Spiel, weil man halt eben sich gefragt hat, okay, warum haben denn die Proletarier sich nicht befreit? Warum haben sie denn irgendwie nicht sich freigebrochen? Warum haben sie denn irgendwie einen Gefallen an der Herrschaft gefunden? Und das lässt sich halt nur psychologisch erklären und nicht rein gesellschaftlich, weil es gibt keine gesellschaftlichen Gründe im Kapital, also keine objektiven Gründe zu sagen, ja, ich möchte weiter ausgebeutet werden. Das ist eine rein psychologische Sache, die man sich nur erklären kann, dass das Individuum die Gewalt, die sie sich selbst antut, auch irgendwie erträglich findet, indem halt das Individuum eine Kompensation bekommt. Also Freud redet ja auch ganz oft von Triebökonomie, also wirklich so eine ökonomische Rationalisierung des eigenen Trieblebens. Und da gibt es halt eben Ventile für die Gewalt, die man sich selber antut. Und auch die Möglichkeit, die Gewalt, die man sich selber antut, zu genießen. Also zum Beispiel halt irgendwie wäre dann auch eben der nächste Step dann halt im Nationalsozialismus, der dann halt eben auch der zentrale Bezugspunkt der Frankfurter Schule war, wo ja wirklich dann Proletarier nicht den Kapitalismus gestürzt haben, sondern irgendwie dankbar das angenommen haben und all ihre Wut auf die Gesellschaft, all das Leiden auf die Gesellschaft, auf die Juden projiziert haben und wirklich irgendwie in der Shoah im industriellen Massenmord quasi ein Ventil bekommen haben, um ihre gesellschaftlichen Leiden zu kanalisieren und ja, dann eben auch mit der Herrschaft zu partizipieren, weil die Herrschaft eben dem verdrängten Leiden ein Ventil gegeben hat, in wirklich diesem fast schon dieser Massenekstase, die da auch irgendwie praktiziert wird. Also ich kann jedem da auch nur mal empfehlen, Triumph des Willens von Leni Riefenstahl sich anzugucken oder auch A Pervert's Guide to Ideology von Zizek, wo er eben auch viel über diesen Film redet, sich anzugucken. Auch sehr lustig, weil Zizek schneidet sich in diesem Film selbst in diesen Zeppelin und dann sitzt er einfach so schwarz-weiß in diesem Nazi-Zeppelin und erklärt irgendwie, wie Faschismus funktioniert. Und man möchte ihn einfach drücken.
Ja, das sind wir auch, Stichwort Zizek, der kommt ja auch häufiger bei Don't Read Theory vor. Und ich glaube, so, ich habe irgendwann diese Mutter- und Vater-Ideale in meinem Kopf einfach ersetzt mit Jessica Benjamin ist meine Mutter und Slavoj Žižek ist mein Vater. Und und es hat mir geholfen, weil irgendwie hat es nicht mehr viel Sinn gemacht, sich mit an meinen realen Eltern abzuarbeiten. Irgendwie bin ich da in so eine Sackgasse gekommen.
Für mich ist Žižek eher so ein verrückter Onkel.
Ja, nee, ich finde, ja, und ich meine, jetzt disqualifizieren wir uns eh selber, weil Žižek hatte halt irgendwie, hatte 5 Ehen und ich glaube, seine letzten beiden Ehefrauen waren auf jeden Fall 30 Jahre jünger als er. But he's a true romantic. Like, I don't know. Und
man muss Künstler und Werk trennen.
Ja, ich denke halt immer so, immerhin, also weißt, keine Ahnung, wir machen irgendwann mal eine Folge zu diesem Thema. Und aus dem Bauch heraus würde ich halt sagen, immerhin hatte er das Commitment, diese Frauen halt zu heiraten. Also er hat fünfmal geheiratet und 4-mal sich scheiden lassen. That is bold. Also,
tell yourself what you have to tell yourself.
Und Zizek liest ja Marx durch Lacan oder Hegel durch Lacan, je nachdem, wie er so lustig ist. Und so bin ich halt auf Lacan gestoßen. Und zum Beispiel halt so während Jessica Benjamin hat eine sehr explizite politische Agenda. Sie ist Feministin, sie bezeichnet sich selbst als politisch, sie hat bei Adorno und Habermas auch studiert. In ihren Büchern gibt es ein politisches Narrativ auch und auch auf etwas, also es gibt eine Utopie in ihren Büchern und das unter so harten Psychoanalytikern, die hätten auch nichts, also die, da wird auch die ganze Schule von Jessica Benjamin, die intersubjektive Psychoanalyse eher auch, wird nicht so ernst genommen, weil sie eben nicht diesem Wissenschaft oder diesem Ideal des kühlen, objektiven dieser Wissenschaftlerin eben nicht entspricht, sondern eine explizit politische Agenda hat. Vielleicht nicht als Analytikerin, aber auch so als Mensch. Anyways. Und Lacan hat das halt nicht. Und für mich ist Lacan einfach wirklich, ja, fast schon wie so eine Religion. Im Sinne von, so du musst es halt, es ist irgendwie gibberish, wenn du nicht drinne steckst. Aber wenn du so drinne steckst, ist einfach fun und joy.
Ich bin halt ganz ehrlich, ich kann halt mit den meisten Franzosen und Französinnen, was so Theorie angeht, nichts anfangen. Also ich habe das neulich wieder gemerkt, als ich versucht habe, so einen lacanianischen Text zu lesen. Ich verstehe nicht, warum die ganze Zeit neue Wörter erfinden. Also das ist wirklich halt so der Punkt, wo ich wirklich halt so merke, ich habe das Gefühl, da steckt was drin, was ich ganz spannend finde. Aber ich schaff's halt einfach nicht, mich darauf einzulassen, weil einfach mein Gehirn kapituliert von halt irgendwie diesen ganzen Begriffsneuschöpfungen. Gleichzeitig verstehe ich auch natürlich, dass genau das dieser Reiz ist, weil es macht Lacan halt so, ja, zu so Hipster-Shit.
Naja, aber es steckt ja halt in seiner Praxis als Psychoanalytiker. Und er hat ja, also Lacan hat eben so die Psychoanalyse und den Strukturalismus miteinander verbunden. Und für Lacan ist eben das Unbewusste eine Sprache. Es ist es ist die Sprache, weil wir nur in Sprache denken. Und dementsprechend gibt es eben einen Fokus auf die Sprache und auch auf die Aussprache. Und deshalb gibt es so, ja, witzige Wortneuschöpfungen. Ja, oder halt auch so sehr kryptische Aussagen wie, es gibt kein sexuelles Verhältnis oder das Begehren ist das Begehren des anderen. Warum ich die Psychoanalyse, warum ich da so angefixt von bin. Und es spricht sogar Anna im Podcast an. Sie sagt, sie findet diese freudschen Versprecher total irgendwie auch nicht so geil und findet es irgendwie total banal. Haha, du hast was gesagt, was du nicht gemeint hast. Das ist das, was du möchtest. Aber da steckt halt tatsächlich schon auch eine Essenz der Psychoanalyse drinnen, nämlich die Psychoanalyse ist die Theorie auch des Scheiterns. Und in der Psychoanalyse geht es nicht um Erfolg, also die beschäftigt sich mit dem menschlichen Scheitern und letztendlich, so sehr man der Psychoanalyse unterstellen möchte, dass sie irgendwie normativ ist, begründet sie sich eigentlich nur auf Verfehlungen. Und bei Lacan, hat mich das halt so angesprochen mit dem Phallus, also als Symbol, weil letztendlich kann niemand, also niemand hat den Phallus, niemand hat diese von Natur aus. Also quasi ein Penis gibt nicht irgendwie automatisch eine Machtposition, sondern der ist etwas, was im Außen verortet ist. Und das war so ein mind-blowing Moment für mich, auch als Feministin. Also auch so als nicht essentialistisch biologistische Auffassung vom Geschlecht, dass es eben nicht der physische an den Mann herauswachsende Penis ist.
Womit wir ja auch wieder bei diesem Penis-Night-Thema wären, was ja auch in diesem Das Ding ist-Podcast besprochen wurde, wo dann auch gesagt wurde, ja, Frauen beneiden nicht den Mann um den Penis, sondern sie beneiden den Mann um die gesellschaftliche Macht, die er hat. Wo ich auch einfach so dachte, so ja, aber genau das ist ja mit Penis-Night gemeint. Das ist ja quasi das Kind, also das Bild, was Freud ja zeichnet, ist ja die Tochter, die mit ihrem Bruder aufwächst. Und sie sieht, dass ihr Bruder anders behandelt wird als sie. Und dann guckt sie halt sich an, was unterscheidet mein Bruder von mir? Und der Bruder hat halt diesen Penis. Und sie beneidet eigentlich die gesellschaftliche Stellung, die ihr Bruder hat. Aber in ihrem Kindlichen kann sie nur einen einzigen Unterschied machen und entwickelt halt diesen Penis-Neid. Und das ist aber halt Produkt einer phalluszentrierten Gesellschaft, in der quasi ihr gesagt würde, dass du ein besserer Mensch bist, wenn du einen Penis hast, weil der Penis dir zumindest die theoretische Möglichkeit, um wieder den Switch zu Lacan zu machen, einen Phallus zu bekommen, dann halt irgendwie verleitet. Und genau dieser Aspekt, der ja wirklich halt irgendwie, es geht ja nicht um so einen anatomisch angeborenen Komplex, sondern geht ja wirklich darum halt, wie sich Gesellschaft bereits im Kindesalter niederschlägt, um wie quasi gesellschaftliche Mechanismen, was die im Individuum auslösen, gerade bevor das Individuum in der Lage ist, sie bewusst zu fassen. Also weil irgendwie zu verstehen, dass ich die Macht meines männlichen Bruders beneide als junges Mädchen, das kann ich, wenn ich älter bin und feministische Theorie lese, kann ich das rational nachvollziehen. Aber als Kind habe ich ja keinen Begriff von Patriarchat und Machtstrukturen, sondern ich habe ja wirklich einfach nur die Face-to-Face-Auseinandersetzung mit meinem Bruder oder dem Jungen, mit dem ich halt aufwachse, wie auch immer dann da das Verhältnis ist.
Ja, ich fand das so witzig, dass sie sich so eben genauso, dass es der Penis-Neid war, über den sie sich so, also quasi im Das Ding-Podcast haben sie ihm gesagt, ja, und Freud, es gibt halt angeblich diesen Penis-Neid und stimmt, wir sind alle neidisch auf den Penis. Und ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, über diese Aversion gegen die Psychoanalyse und warum die so verbreitet ist. Und sie hat nämlich auch davon erzählt, dass halt mal so ein Typ meinte, ja, wie dumm ist, also das ist halt so ein linker Typ, irgendwie auch die Psychoanalyse trashen wollte und dann, ja, und der Penisneid ist ja auch voll der Quatsch. Und da meinten sie und eine Freundin, nee, das stimmt, das haben wir. Ich würde aber auch darüber hinausgehen, ich würde nicht nur sagen, dass Penisneid ja sowas wie die logische Konsequenz einer patriarchalen Sozialisierung ist, sondern ich meine, Pendant zum Penisneid ist ja die Kastrationsangst. Quasi das, was Penisneid dann bei Frauen ist, ist die Kastrationsangst bei Männern. Und da muss ich sagen, fühle ich mich einfach überlegen. Also irgendwie zu akzeptieren, also etwas nicht zu haben, finde ich durchaus angenehmer, als in der ständigen Angst leben zu müssen, dass mir etwas genommen werden kann und in dieser Paranoia. Und wenn man halt so schon auch ehrlich ist, ist das schon auch etwas, was Männern ein bisschen auszeichnet. Dieses Ego, dieses fragile Ego, was Männer haben, ist nicht, weil sie denken, sie haben mehr als Frauen, sondern ich glaube, ein fragiles Ego entsteht gerade aus der Angst heraus, dass es dir jederzeit genommen werden kann, was du hast. Und das ist eben diese über alles schwebende Kastrationsangst, die mit Eintritt in die symbolische Sphäre oder eben in die Gesellschaft eintritt. Und ja, jetzt kommen wir vielleicht zu unserem eigenen Verhältnis. Wir haben jetzt viel über die Psychoanalyse geredet, aber im Das Ding ist Podcast ging es ja auch spezifisch um Freud. Und ich muss zugeben, ich habe erst vor 1-2 Jahren angefangen, Freud, also die freudschen Texte zu lesen. Davor habe ich mich halt, habe ich immer nur eben Benjamin oder andere oder Zizek oder Juliet Mitchell gelesen, die sich auf Freud beziehen. Und ich war davon überrascht, wie viel zugänglicher und einfacher verständlich Freud ist, als die Leute, die sich auf ihn beziehen. And it's really captivating. Also Freud hat ein, der kann, ja, er ist ein richtiger Geschichtenerzähler. Genau.
Bei mir war es halt echt so ein bisschen das Gegenteil. Ich bin dann halt auch sehr schnell so auf Freud selbst hängen geblieben. Und ich glaube, ich habe auch mehr Freud als Sekundärliteratur über Psychoanalyse gelesen. So, wenn ich jetzt Frankfurter Schule nicht als Sekundärliteratur über Psychoanalyse definiere. Und was mir halt so krass hängen geblieben ist, ich habe ja für die Uni viel so Ethnopsychoanalyse gelesen. Das ist basically die Idee des psychoanalytischen Gesprächs, in die ethnologische, ethnografische Forschung mit einzubeziehen und eben auch quasi ein sehr selbstreflexives Forschen. Es gibt da dieses Beispiel, dass Die Weißen denken zu viel, heißt das Buch von Fritz Morgenthaler, Paul Parin und Goldie Parin Matei, wie sie halt eben quasi in Afrika sind und so feststellen, dass sie eigentlich viel mehr über sich lernen und über die weißen Projektionen auf die Schwarzen in Afrika lernen, als tatsächlich über die Menschen, die vor Ort sind. Und dann das auch so eine zentrale Erkenntnis so sehen. Man lernt bei der ethnografischen Forschung mehr über sich. Und Mario Ertheim, auch so ein Ethnopsychoanalytiker der zweiten Generation aus Zürich, hat halt irgendwann mal den Satz geschrieben, dass man quasi gezwungen ist, wenn man sich mit der Psychoanalyse auseinandersetzt, sich mit Freud auseinanderzusetzen, weil Freud ist der Vater der Psychoanalyse und das muss man wirklich im ambivalenten Sinne verstehen, nämlich eben auch in der Konsequenz, dass auch der Vater natürlich ermordet werden muss, dass man sich auch von dem Vater befreien muss. Und quasi, er nimmt halt wirklich diese ganze Familientheorie, die es bei Freud gibt, und guckt sich auch eben an, so ja, und so muss ich auch die Psychoanalyse verstehen, weil die Psychoanalyse ist von Freud entwickelt worden in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, in der Freud gelebt hat. Und dementsprechend dann auch eben in die Kritik der Psychoanalyse oder das Weiterdenken der Psychoanalyse halt eben auch eine Auseinandersetzung mit dieser ambivalenten Vaterfigur sein muss.
Ja, also ich finde, in der Psychoanalyse Freuds, in der psychoanalytischen Theorie Freuds ist schon alles gegeben, um die Verfehlungen Freuds zu anzusprechen, analysieren und die psychoanalytische Kritik auf ein höheres Niveau zu heben. Und das finde ich wirklich besonders.
Da gibt es bei Die Zukunft einer Illusion, also Freuds religionskritische Schrift, diese großartige Stelle, wo Freud sagt, so, ja, wenn wir jetzt anfangen, die Religion zu kritisieren, Leute fragen, wo soll das denn enden? Müssen wir jetzt auch anfangen, das Geschlechterverhältnis oder den Staat einer Kritik zu unterziehen? Und Freud sagt dann einfach so, ja, kann sein, wir dürfen nichts unangetastet lassen, wir dürfen keine Selbstverständlichkeit stehen lassen, wir müssen mit der Psychoanalyse alles Existierende hinterfragen. Und da ist halt wirklich so der Moment, wo du merkst, so ja, auch wenn Freud diese Kritik nicht bis zum Ende gegangen ist, war halt bereits das Bewusstsein da, dass die Kritik noch weiter gehen muss, als was er gehen kann. Das fand ich eben auch in der Auseinandersetzung mit Freud immer auch irgendwie sehr spannend und es gibt da eben auch, was ich sehr empfehlen kann, von Xander Gilman, ein Buch Freud, Identität und Rasse heißt es, glaube ich, gibt es halt eben so eine Auseinandersetzung mit Freud anhand von Freuds Bibliothek. Also der hat quasi rausgefunden, welche naturwissenschaftlichen Bücher Freud gelesen hat und quasi versucht zu verstehen, inwiefern halt dieses männliche Wissenschaftsideal bei Freud Einfluss in diese Theorie gefunden hat, eben auch aus dem Aspekt, dass Freud als Jude selbst nicht diese männlichen Wissenschaftsideale entsprochen hat und quasi besonders männlich wissenschaftlich rational sein musste, um Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Und unter diesem Aspekt wirklich halt so eine Aufarbeitung von Freud leistet, die dann halt eben auch der Ansatzpunkt ist, um ja eben auch Freud genau dafür zu kritisieren und genau auch irgendwie so zu verstehen, wie Freud halt eigentlich, ja, wie die Psychoanalyse Freud überholt hat fast schon, wie Freud irgendwie eine Theorie geschaffen hat, die viel wirkmächtiger ist und sich auch verselbstständigt als er selbst. Und genau diese Konstellation fand ich halt immer super spannend, gerade auch eben in dieser Auseinandersetzung zu sagen, so ja, Freud hatte eine sehr ambivalente Fassung des Vaters. So, also der Vater war natürlich ist wichtig als Autorität, um dem Kind irgendwie zu vermitteln, was die Gesellschaft ist, um auch ein Realitätsprinzip zu vermitteln, aber ist eben auch die strafende Autorität. Und diese Ambivalenz, die Freud selbst der Vaterfigur zugesteht, auf Freud selbst anwenden, finde ich halt unfassbar produktiv.
Ja, und ich finde, der das Ding ist, Podcast zeigt ja, also Freud, es ist nicht nur seine Theorien, die halt wirken, aber er hat halt auch an diesem Self-Image gearbeitet, schon, also eben zu Lebzeiten ja auch. Und er ist ja eben nicht dieser coole, kühle Theoretiker, den er so vielleicht aspired hat, sondern es ist ja bekannt, wie intrigant Freud auch war und wie zornig und dass er nicht davor gescheut hat, die Leute, die ihm am nächsten waren, zu verstoßen, wenn sie seine Theorien widersprochen haben. Und damit meine ich nicht jung, sondern tatsächlich, ich habe da jemand anderen im Kopf und das finde ich wirklich, also der ist leider sehr der kriegt nicht so the enough credit, und zwar Sandor Ferenczi, der einer der engsten intellektuellen also Schüler und Wegbegleiter Freuds war, ein ungarischer Psychoanalytiker und also Arzt und Psychoanalytiker, und der eben die Verführungstheorie, nämlich dass Neurosen und Hysterie und so weiter auf reale Gewalt an Kindern im Kindesalter zurückzuführen ist, wieder reingebracht hat in die Psychoanalyse und dafür von Freud verstoßen wurde. Und auf Basis seiner Schriften ist zum Beispiel die ganze Schiene von Jessica Benjamins intersubjektiver Psychoanalyse entstanden. Für mich ist auch, also wenn ich Freud lese, bin ich wirklich, also er musste einfach sagen und er musste machen, was er tun musste. Und ich fand auch wirklich zum Beispiel Der Mann Moses, die Veröffentlichung dessen, wo er schon im englischen Exil war, wo die Nationalsozialisten, glaube ich, schon Österreich, also annektiert hatten, dass er halt trotzdem das Judentum psychoanalytisch oder auch, wie soll ich sagen, problematisiert.
Ja, genau. Also es ist ja wirklich halt so der Punkt. Er ist, weil er Jude ist, geflohen nach England vor den Nazis, hat dann aber trotzdem halt auch irgendwie die Gewalt, die die jüdische Religion ihm auch angetan hat in seinem Aufwachsen in einem jüdischen Haushalt, eben auch wiederum thematisiert und auch irgendwie dadurch auch so die Möglichkeit gefunden zu erklären, was ist es denn, dass das Juden so zu dieser Angriffsfläche macht? Also er hat dann ja wirklich auch in Mann Moses halt eben rausgestellt, dass das Judentum die erste Gesetzesreligion war. Und quasi eben dann auch diese Theorie, der Hass auf das Gesetz wird auf die Juden projiziert als die Gesetzesreligion. Und das ist wirklich halt auch so ein Weg zu gehen, der wirklich halt auch so ist, so, das kam bei vielen jüdischen Intellektuellen nicht gut an, dass er ausgerechnet halt irgendwie während der Shoah angefangen hat, halt irgendwie so zu erklären, dass das Judentum Dreck am Stecken hat. Das haben viele nicht gerne gehört.
Ja, und also auch seine Schwestern wurden dann ja auch in Konzentrationslagern ermordet, also so tief. Und er ist einfach nicht zurückgeschreckt von dem er dachte, das muss gesagt werden, aber eben nicht um zu provozieren. Er war kein Provokateur. Er hat einen Witz, der provozieren kann, aber so, er war kein Troll, sondern weil er wirklich daran geglaubt hat. Und ich finde, das nehme ich mir auch, also das gibt mir auch Mut, das zu lesen. Und wo wir schon bei meinem Mann Moses sind, da kann man auch was erklären, was das Ding ist, in der Folge zu Daddy passiert. Und zwar das Argument ist, also eines der Argumente in, warum das Judentum diese super strengen Gesetze hat, ist, dass das Judentum quasi eigentlich als Reaktion auf eine, diese alte ägyptische Anbetung des Sonnengottes ist, die sehr streng war. die und Anhänger dieser Religion haben sich dagegen aufgelehnt und ihren Propheten oder Prediger also ermordet. Und dann ist dieser Mord als Verdrängtes zurückgekommen in einer noch strengeren Religion. Und auf eine Art und Weise geschieht das auch in der Folge von Das Ding ist, nämlich man lehnt sich auf gegen den strengen Daddy und wird aber selber noch strenger, indem man sagt, der Daddy King, der geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und wer das macht, ist unfeministisch und ekelhaft.
Es ist ein verwerfliches Rollenspiel.
Ja, und man denkt sich so, ja, also, guck mal, ich bin so, Anna Lenzi, lest nicht Bonds of Love. Lest auf gar keinen Fall Freud. Lest nicht diese Kritik. Ich versuche gerade so umgekehrt Psychologie zu machen. Mein Vater hat das früher mal mit uns gemacht. Der war so, Aischegül, isst diese Trauben auf gar keinen Fall. Die schmecken überhaupt nicht gut, Aischegül. Du solltest diesen Apfel niemals probieren.
Womit wir ja auch beim Apfel bei einem guten Stichwort wären, der verbotene Apfel, die verbotene Frucht. Damit wären wir ja bei dem Thema Kings. Das war ja auch so eine Konsequenz aus dieser Das Ding ist Folge, dass eben ja ihnen auf Instagram Kingshaming vorgeworfen wurde. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Kommentare deaktiviert worden sind.
Genau, also es schien so, als ob Studio Rot selber total überfordert war von dem Feedback zu der Folge, weil halt vor allem queere und lesbische Personen meinten, naja, Daddy, also so diese Anrede als Daddy auf eine erotische Art und Weise ist eine sehr zentrale Praxis in queeren Beziehungen, in lesbischen Sex und die haben dem Podcast Kingshaming vorgeworfen, aber auch gesagt, ja, eure Analyse greift das überhaupt gar nicht auf. Und ich glaube, und dann mal als Antwort gab es dann von Studio Rot, naja, unsere Herangehensweise war es halt in einem heterosexuellen Kontext, das zu analysieren. Und eine Kommentatorin meinte, naja, wenn man es eben überhaupt nicht auf die queere Dynamik anwenden kann, dann ist eure Analyse unbrauchbar. Dann wurden die Kommentare deaktiviert auf Instagram und auch auf Spotify.
Womit wir dann ja auch wieder
ganz kurz, mit der Begründung, das will ich noch anmerken, dass keine quote-unquote konstruktive Diskussion entstanden ist.
Womit man dann ja auch wieder bei Freud wäre, der ja eben quasi diese Trennung von heterosexuell und nicht heterosexuell ja wirklich eben abspricht, weil er ja einfach nur sagt, es sind verschiedene Formen der Zurichtung. Es gibt, für Freud gibt es diesen reinen heterosexuellen Menschen nicht, weil jeder Mensch hat verschiedene Anteile in sich selbst und die Frage ist lediglich, wie hat man sich zugerichtet, diese Anteile auszuleben, und da finde ich auch halt dieses Kingshaming. Kingshaming ist halt pure Verdrängung. Wenn ich sage, so nein, man soll Leute nicht Daddy nennen, weil das Daddy, da steckt so ein Machtverhältnis, der autoritäre Vater, dann ignoriere ich halt, dass ja irgendwie wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Und der Versuch im Kink ja besteht, Lust zu empfinden aus einer Sache, die eigentlich Unlust bereitet. Spielerisch mit den Herrschaftsverhältnissen umzugehen, ein anderes Verhältnis zu gewinnen, sich auch selbst irgendwie diese Herrschaftsverhältnisse irgendwie so zu begeben. Und eben beispielsweise, wenn dann eben im queeren Sex jemand die Rolle des Daddy einnimmt, das ja bewusst auch ein Spiel sein kann, das ja eigentlich gerade auch diese Rollen eher unterminiert, auch irgendwie diese Rollen in Frage stellt, weil eben halt eben, wenn ich eine Rolle beim Sex einnehmen kann, dann heißt es eben, es ist eine Rolle, die ich einnehme, die ein Teil einer Performance ist, wenn man das jetzt mit Butler sagen will oder wie auch immer, die aber halt eben nicht essentiell ist. Es ist eben nicht, du bist der Mann mit dem Penis, es ist deine Rolle, Vater zu sein, sondern es ist eine Rolle, die aktiv in einer Praxis erzeugt werden muss und dementsprechend eben auch gerade eigentlich ein Angriff auf so Essentialismus ist. Und für mich klingt das einfach halt sehr verklemmt. Es klingt nach einer sehr verklemmten heterosexuellen Sexualität, in der man halt wirklich irgendwie vor allem darauf bedacht ist, dass man halt irgendwie seinen eigenen moralischen Maßstab auf sich selbst anwendet und irgendwie die Lust, um die es eigentlich bei der Sexualität, beim Ausleben von Sexualität gehen sollte, dass die überhaupt nicht als Gegenstand reflektiert wird, sondern wirklich halt es einzig und allein eine moralische Anforderung gibt, nach der man seine eigene Sexualität zurichtet.
Ich stimme dir zu. Ich denke halt, also man muss schon anerkennen, dass halt es gibt eine Popularisierung von BDSM-Kultur. Ich glaube, dass halt Anna und Lindsay schon auch eigentlich nichts dagegen hätten, wenn irgendwie erwachsene Frauen machen, was sie machen wollen, solange es irgendwie consensual ist. Aber ich glaube, da geht es um so eine Verselbstständigung dieses Daddy-Kinks und dass dann, also so ein bisschen so, sie wissen nicht, was sie tun eigentlich. Also sie wissen, also vielleicht junge Frauen wissen eigentlich gar nicht, in was für eine Gefahr sie sich begeben, wenn sie so viel Macht an jemanden, selbst wenn es consensual ist, abgeben. Und dadurch will, also ich finde es halt immer schwierig und darum geht es halt auch bei Jessica Benjamins Bonds of Love. Ich glaube, es ist verlorene Mühe, wenn wir einfach immer wieder nur versuchen, die Grenzen des sexuell Akzeptablen immer wieder neu stecken, ganz penibel. Weil, und greifen Anna und Lindsay eigentlich sogar selber auf, dass halt so dieser Daddy-Fetisch so dominant ist, weil es ein Tabu ist, seinen Vater zu erotisieren aufgrund des Inzestverbots oder sonst was. Aber indem wir quasi immer wieder diese Grenzen der akzeptablen Sexualität und der akzeptablen sexuellen Praktiken und Fantasien und so weiter immer wieder abstecken, wird auch immer wieder das Tabu, also eben existiert das halt weiter und ist sehr machtvoll und dominiert und penetriert unsere Gedanken. Und ich würde dem auch noch hinzufügen, dass es gar nicht, dass jede Form von Sexualität ist kinky auf eine Art und Weise. Es gibt nicht diese reinen Formen der Sexualität. Und da geht es sehr viel bei Lacan drüber und in diesem, es gibt kein sexuelles Verhältnis. Sex bedeutet immer etwas. Sex ist Emanzipation vom Patriarchat. Sex ist Dominierung von Frauen. Sex ist eine gute Christin zu sein und oder eine gute orthodoxe Jüdin zu sein und ganz viele Kinder in die Welt zu setzen oder in Israel. Keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so. Und Sex ist immer etwas. Und ich möchte ganz kurz einen Punkt machen, dass viele Feministinnen zu so einer Sexnegativität jetzt gerade da rein umschlagen, glaube ich, kommt aus dieser wirklich sehr realen Frustrationserfahrung, dass eben Sex ist Emanzipation, die nicht geklappt hat und jetzt Sex keine Bedeutung mehr hat oder die einzige Bedeutung ist, Sex ist machtpolitisch und wir müssen irgendwie super kalkulierend sein und irgendwie kein bisschen Macht hergeben. Also, ja.
Es ist kein Zufall, dass 2016 von antideutschen Sexpartys die Rede war und mittlerweile halt irgendwie so Radikalfeminismus sehr, sehr beliebt ist in dem, was von der antideutschen Linken übergeblieben ist. Weil es ist genau diese Reaktion, dieses Erkennen, dass diese befreite hedonistische Sexualität nicht funktioniert hat, weil man eben nicht rausgekommen ist aus der patriarchalen Gesellschaft, in der man lebt. Und natürlich ist auch ein Haufen Typen gibt, die quasi Gewalt, die sie Frauen antun, damit rechtfertigen, dass es ein Kink ist und man Kinks nicht schämen sollte. Und das ist nämlich halt aber halt auch der Unterschied zwischen, man muss sich mit Kinks auseinandersetzen, weil Kinks sagen etwas über die Gesellschaft aus. Weil Kinks sind eine Art und Weise, wie sich die Gesellschaft im Individuum niedergeschlagen hat. Und wenn man einfach nur sagt, so nein, das ist falsch, das ist verboten, dann wird das verdrängt, dann taucht das wieder, dann kehrt das wieder in viel perversere Form und hat noch einen viel größeren Reiz als das Verbotene. Wenn man aber sich ernsthaft damit auseinandersetzt und fragt, wo kommt das her? Und das wirklich als Startpunkt für eine Konversation nimmt, ist, glaube ich, viel mehr gewonnen, weil man viel mehr darüber erfährt, wie man eben selbst als Mensch, als Linker in dieser Gesellschaft verwurzelt ist und wie die fucking Gesellschaft halt auch irgendwie so tief in uns drin ist, dass sie auch da präsent ist, wo wir glauben, dass sie nicht präsent ist, nämlich wenn wir mit einer anderen oder mehreren anderen Personen nackt sind. Da würde man ja eigentlich glauben, dass keine Gesellschaft mehr da ist. Aber nein, sie ist immer noch da. Selbst in dem Moment, wo wir zu zweit nackt irgendwelchen Quatsch machen, ist die Gesellschaft noch da. Und diese Erkenntnis wird halt verdrängt, indem man Kinkshaming betreibt, indem man halt quasi sagt, so nein, das ist das Verbotene, es gibt aber das Unschuldige.
Ich glaube, was es halt früher gab, war halt so eine krasse Enttabuisierung von Kinks. Irgendwie so, wir sind jetzt sex-positive und jetzt ist irgendwie alles. Und also ja, und jetzt schlägt es so in das andere Extrem über. Und da kommen wir wirklich zum Abschließen, da kommen wir zu dem Ende vom Das Ding ist Podcast, den die eben zwei Folgen nach dieser Daddy-Folge eingestellt haben. Und zwar wird halt diese Rezeption dieser Folge überhaupt nicht thematisiert. also die Rezeption der Daddy-Folge. Also ich habe die darauffolgenden Folgen gehört und es wird nirgendwo angesprochen, so hey, wir haben die Kommentarspalte ausgeschaltet von der Daddy-Folge. Und stattdessen spricht dann Anna in der letzten Folge, sind die beiden so emotional, dass der Podcast jetzt zum Ende kommt und dann sagen sie, wie toll es war. Und Anna sagt dann so an einer Stelle, ja, und es gab so viele tolle Nachrichten. Es gab eigentlich fast nur tolle Nachrichten zum Podcast. Und ich war so, also ich glaube, vor nicht mal 2 Wochen hattet ihr, also habt ihr euch gezwungen gesehen, eine Kommentarspalte zu deaktivieren. Und ich dachte mir so, ich kenne da eine Theorie, die könnte das da Abhilfe schaffen. Und in der Folge spricht Lenzi auch wieder über Kinkshaming und sagt so, ja, ich finde Kinkshaming gut. Und Anna lacht nur so ein bisschen müde. So. Und da kommt wirklich so, ja, und deshalb haben wir uns in Scheiße reingeritten. Und es ist irgendwie so dieses Kinkshaming, als ob man sich den Kinks nochmal unterwirft. Also irgendwie zuerst hat der Kink dass die Frau unterworfen und jetzt unterwerfen wir uns dem Kink-Shaming, weil wir uns dadurch eine Befreiung erhoffen.
Das ist, glaube ich, halt wirklich genau der Punkt. In dem Moment, wo man halt quasi das zu so einem großen, verbotenen Ding macht und viel größer aufbläst, als es ist, hat es eine viel größere Macht überein, weil nämlich halt auch ja, im Endeffekt ist das ja auch genau das Ding. Kinks funktionieren so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und das wäre ja eigentlich das viel Spannendere, der Moment zu sehen, an dem dann ja auch irgendwie man aus so einem sexuellen Zwang sich befreien kann und wirklich halt auch irgendwie die Lust nicht an so eine simple Praxis gebunden ist. Das wird aber nie möglich sein, wenn man das halt ins Tabu abschiebt und dann halt irgendwie das fast schon so heilig macht. Das Verborgene, das Heilige. Während es gibt den profanen Sex, aber es gibt das Heilige, das Verborgene, das Perverse.
Ja, und ich glaube, also zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal sagen, und da steckt wirklich ganz praktisch der Wert von psychoanalytischer Theorie, nämlich, also ich finde eine Linke, also jetzt an diesem Beispiel, also sollte diese Rezeption eben aufgreifen, aber nicht, weil wir uns schuldig gemacht haben, sondern weil man irgendwie merkt, ich kreise immer wieder um irgendwelche Themen und was ist es, was mich immer wieder zu diesem Thema treibt, zum Beispiel Kinkshaming oder zum Beispiel Daddy oder eben wie, ja, Sadomasochismus oder whatever, Antideutsche, Anti-Ims, keine Ahnung. Was auch immer wir, ne, so das Motto unseres Podcasts, irgendwie in die Psychosen reingehen, in die Obsessionen reingehen, aber nicht, weil wir es irgendwem schulden, nicht in Form von einer Entschuldigung, oh, wir haben uns falsch verhalten oder wir haben früher ganz viele schlimme Sachen gemacht, sondern
für uns selbst, um halt eben auch ein Stück weit uns von diesen Obsessionen und Zwängen befreien zu können und ihnen auch die Macht zu nehmen, indem wir sie eben ernst nehmen als das, was sie sind.
Ja, ich würde aber vielleicht Befreiung in einem kritischen, also einfach um ein anderes Niveau zu erreichen, weil also ne, also nicht, dass man dann so frei ist von schmutzigen Fantasien oder frei von Neid oder
Durcharbeiten wäre das bessere Wort. Es geht nicht darum, sich frei zu machen, sondern es geht wirklich, das so therapeutisch durchzuarbeiten und zu durchdringen auch.
Dem Wiederholungszwang nicht, weißt du, das ist auch, also Wiederholungszwang von Freud irgendwie nicht einfach immer wieder über dieselben Dinge zu sprechen. Und das ist ja etwas, worüber sich alle aufregen. Wir reden seit Jahren immer nur über dieselben Sachen. Keine Ahnung. Anyways, Leute. Any last words, Valentin?
Bleibt pervers.
And if you want to be a good boy, lest Jessica Benjamin.